Wir beginnen unser Studium mit einem Gebet. Ich möchte beten, Jesus, um seinen Segen bitten. Ich danke dir, Jesus Christus, für die Nacht. Ich danke dir für diesen neuen Morgen, auch diesen letzten Morgen in dem Jahr 2022. Ich bin dir wirklich dankbar, dass ich in dieser Weise diesen letzten Tag begehen kann, intensiv mit deinem Wort und mit deinen Geschwistern, mit deinen Kindern, mit meinen Geschwistern, dein Wort zu studieren, darüber nachzusinnen, davon erfüllt zu werden, auf dich ausgerichtet zu sein. Es gibt einen schlechteren Jahresabschluss als den. An einem schlechteren Ort zu sein, ist ein Privileg und ich preise dich dafür. Möchte ich bitten, Jesus Christus, wie ich das die Tage schon vorgetan habe, ob hier oder in meinem Zimmer, dass du dein Segen uns gibst, dass du selbst durch deinen Geist zu uns redest und dass du unser Lehrer bist. Lehre uns, leite uns ganz nah bei deinem Wort, Herr, dass wir wirklich deinen Willen, deine Stimme hören. Herr, gib mir Weisheit und Verstand und Freimütigkeit, das Wort so zu erklären, Herr, dass du es gebrauchen kannst und das in den Herzen bestätigen kannst. Wie gut, dass ich weiß, dass du treu bist, wie wir es gerade gesungen haben, und so kann ich und darf ich mit dir rechnen. Jesus Christus, vielen, vielen Dank dafür. Danke für jede einzelne Seele, die sich aufgemacht hat, hierher zu kommen, ob von so weit weg oder hier, von ganz nah. Danke für das Interesse, dass du selbst wächst, für die Neugier, die du selbst gibst. Das ist dein Wirken an uns. Ich danke dir dafür. So segne diesen Vormittag, segne das Studium. Jesus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. Aber ich mache das weg. Wir beschäftigen uns mit dem. Entschuldigung, ich mache das so. Jetzt habe ich die PowerPoint auch geladen. Jetzt kann wir beschäftigen uns mit dem Reich Gottes. Ha? Aufnahme läuft auch. Sehr gut, sehr gut. Also, je mehr mich daran erinnern, irgendwann mal. Aber das hat so gesessen, dass ich da schon rechtzeitig drauf machen. Genau. Doch, Aufnahme läuft. Und sogar auch gestern Abend, also geschafft. Die Sachen sind aufgenommen. Wunderbar. Also, wir beschäftigen uns mit dem Reich Gottes, was es bedeutet, dass es nicht von dieser Welt ist, was das Reich Gottes an sich selbst ist. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so müssen wir wissen, was das Reich Gottes ist, wonach wir trachten sollen. Wir müssen diese Gerechtigkeit dieses Reiches verstehen. Ich möchte euch nochmal mit einer Stelle abholen, die wir als letztes was behandelt haben. Das war Apostelgeschichte 28. Und das soll die Überleitung dann für die heutige Bibelarbeit sein. Apostelgeschichte 28. Paulus ist in Rom in der Gefangenschaft und ist in einer Mietwohnung einquartiert, nicht in einer Gefängniszelle, und hat die Freiheit, viele zu empfangen. Und so lädt er natürlich auch zuerst seine Brüder nach dem Fleisch, das sind dann die Juden, zu sich ein, um mit ihnen natürlich über das Reich Gottes zu reden. Das tut er und versucht sie zu überzeugen davon. Und das ist, was wir in Vers 23 lesen. Da heißt es, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte und suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis abend. Das ist ungefähr, was wir hier machen und was ich versuche, euch zu überzeugen. Die meisten, denke ich, muss ich nicht überzeugen. Aber was ich machen möchte, ist genau das, was Paulus gesagt hat, zu überzeugen vom Reich Gottes. Und was es bedeutet, das ist von Jesus. Wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir von Jesus. Wenn wir von Jesus reden, müssen wir über das Reich Gottes reden. Und das ist aber, was ich merke, dass man zwar über Jesus redet, aber nicht über das Reich Gottes redet. Und das ist ein Mangel, der eigentlich unverzeihbar ist. dass diese Dinge gehören zusammen. Und das hatte getan, indem er sie natürlich vom Gesetz Mose und den Propheten anfing sie zu überzeugen. Warum hat er das getan? Natürlich, das war ihre Bibel. Das war die Tora, das war das Gesetz und sie waren stolz darauf und für sie war das klar, das ist Gottes Wort. Und mit dem sind sie auch sehr sorgfältig umgegangen und das war natürlich ein guter Einstieg. Es gibt Situationen, in denen ich das Wort Gottes predigen darf. Und da muss ich erstmal anfangen, Menschen überhaupt zu erklären, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass 1. Mose Gottes Wort ist und wie man mit diesem Gottes Wort umgeht, wie es zu uns gekommen ist, dass es wirklich glaubwürdig ist und all diese Dinge. Da muss man erstmal mal da anfangen und überhaupt, weil ich kann sagen, es steht geschrieben und sagen sie, aber das und interessiert mich nicht, glaube ich eh nicht an dieses Buch, ist eh von Menschen und hat Fehler und so weiter. Da muss man ja komplett woanders nochmal anfangen, richtig? So, als Paulus natürlich seine Brüder nach dem Fleisch einlädt und die Juden davon überzeugt, dass Jesus der wirkliche Messias ist, auf den sie schon lange warten, dass er schon längst gekommen ist, dass er sein Reich schon längst aufgerichtet hat und dass er schon längst regiert und dass sie nicht mehr warten sollen. Er ist da. Und dann war das Vorgehen eben, dann sagt er, lass uns das Wort doch aufschlagen und genau hinschauen, was hat das Wort Gottes über diesen Messias gesagt? Was hat Gott darüber gesagt, wie er kommen wird, was er tun wird, was für ein Reich sein wird, wie kommt man in dieses Reich hinein, welche Feinde werden besiegt und so weiter. Lass uns doch das mal anschauen und unser falsches Verständnis dann korrigieren. Und das macht er, und da muss er natürlich ihnen erstmal nicht beweisen, dass Mose die Autorität hat und so weiter. Sondern er muss ihnen erklären, wie muss man Mose lesen? Er muss ihnen erklären, wie muss man Propheten lesen? Das ist das. Und da kommt natürlich dann die Spannung. Die einen sagen, ach so habe ich es noch nie gelesen. Obwohl ich das von Kindheit aufgenommen habe, aber so habe ich die noch nie gelesen. Ich bin ein Kind meiner Eltern, für wen wundert's? Aber die sind, man sagt es klassisch, ich bin christlich aufgewachsen, ja, in einem christlichen Elternhaus. So bin ich auch aufgewachsen. Das heißt, ich hatte nie daran gezweifelt, dass es einen Gott gibt und ich habe auch nie gezweifelt, dass es nicht in so einem Gottes gibt. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass das Gottes Wort ist, bis an einen gewissen Punkt. Ich kam und ich mich fragte, hat man mir das alles nur eingebläut oder ist es wirklich wahr? So, ich habe selbst mich über die Frage erschrocken, als ich von der Gemeinde vom Gottesdienst nach Hause fuhr, ich war da 22 und in mir die Gedanken kamen, glaube ich nur, weil ich da hineingewachsen bin oder ist das wirklich Realität? Und allein dieser Gedanke hat mich so erschrocken, dass ich, glaube ich, die rote Ampel fast wieder Schaltung dadurch. Allein, dass ich daran nachgedacht habe, war schon erschreckend. Und dann hat sich Gott angefangen, mir in dieser Weise zu offenbaren und mir zu sagen, nein, es ist wahr. Und ich bin hier und bezeuge das. Ich habe meinen alten Beruf aufgegeben, habe meine Frau genommen, mein kleines Kind und habe mich für diesen Dienst vorbereitet, habe alles verkauft, was ich hatte, um diese Wahrheit zu bezeugen, weil ich davon fest überzeugt bin, dass es wahr ist. Aber es gibt Gemeinden, in denen ich dann bin dann und predige und dann ist diese Wahrheit oder diese Grundlage überhaupt kein Problem. Man nennt sich bibeltreu. Da muss ich nie hingehen und sagen, okay, das ist Gottes Wort und das ist absolut klar. Aber dann und gerade in diesen Gemeinden, wenn ich hingehe und sage, wisst ihr was, in diesem Wort geht es in erster Linie nicht um dich, sondern um Christus, dann sind sie schockiert. Die sind erschrocken. Ja, wie? Und dieser Bibeltreu und all das. Und dann sage ich, weißt du was, in der Geschichte von Adam und Eva, in der Geschichte von Noah, in der Geschichte von David, in der Geschichte von all diesen, da geht es gar nicht um David und Noah und all den, sondern geht es um Christus. Und diese reagieren so, wie die hier bei Paulus reagiert haben. Die einen waren bereit, sich darauf einzulassen und sagen, okay, erzähl uns mehr. Und die anderen haben gesagt, nee. Und entweder geh oder sie sind gegangen. Das sind diese beiden Reaktionen gibt. Ich kann mich erinnern, als ich Psalm 1 ausgelegt habe. Ich unterrichte Psalmen an einer Bibelschule und ich habe bei uns in der Gemeinde, als ich frisch dort angefangen habe, meinen Dienst, habe ich ihnen kurz gezeigt, wie man die Psalmen zum Beispiel liest. Die Psalmen sind die bekanntesten, ist das bekannteste, der bekannteste Teil der Bibel, oder? So, die Psalmen als, die findet man überall. Auf jeder Geburtstagskarte, auf jeder Beerdigungsanzeige, bei Hochzeiten, in Gottesdiensten, auf allen Tassen und Kugelschreibern und Karten. Überall findet man Psalmen. Und dann reißt man da das genauso. Die Psalmen, das Buch der Psalmen ist das meistmissbrauchteste Buch der Bibel. Weil da ist so einfach, so ein Psalm rauszunehmen, weil man ja nicht glaubt, dass das Ganze ja einen Kontext hat und einen Zusammenhang und eine Botschaft. Und also wie beginnen die, was ist der erste Psalm? Psalm 1. Weiß jemand? Genau. Wohl, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Sünder des Spötters sitzt. Ja, gell? So. Wohl dem, man kann übersehen, glücklich der, zu beneiden ist der. Freuen darf sich der, der weder darüber nachdenkt, was die Sünder tun, noch es ausprobiert, was die Sünder tun, noch bei ihnen sitzt, das heißt, das durchlebt, was die Sünder tun. Der ist zu beneiden, der ist glücklich. Der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbett. Der bringt seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Gell? Und alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist doch schön, oder? Oh, alles, was wir tun, es gelingt. Das ist ein glücklicher Mensch. Wem gelingt alles, was er tut? Der über die Gedanken der Sünde nicht hat, der das noch nie ausprobiert hat und der das nicht lebt. Jetzt meine Frage, wer von uns kann das tun? Wer hat noch nie über Sünde nachgedacht? Wer hat noch nie die Sünde ausprobiert? Wer hat nicht mal die Sünde getan? Weißt du, dass das aber die Voraussetzung ist, glücklich ist der? Wer kann dann von uns sagen, Psalm 1? Wie viel aber? Ihr könnt draußen einen Bus sehen. Ich bin mit dem Bus gekommen. Das ist die Grundschule von meiner Frau. Da arbeitet sie als Lehrerin. Und ich bin als erstes, als ich da reingekommen habe, ich Psalm 1 und ihr Logo ist dieser Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und was macht man? Wie erzieht man die Kinder? Der über das Gesetz Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Dann frage ich mich, ja, wann schlafen die dann? Wenn sie Tag und Nacht darüber nachsinnen. Haben die Kinder keine böse Gedanken? Und dann sagt man, also Kinder, nie böse Gedanken haben, nie diesen Weg betreten und schon gar nicht darin leben. Und dann klingt das so fromm, oder? Wie viele Predigten habe ich schon so darüber gehört und man hat mir zum Beispiel gesagt, ich darf nicht an bestimmte Orte, weil es steht im Psalm 1, du darfst nicht bei den Spöttern sitzen. Übrigens, Jesus saß ganz schön oft bei den Spöttern, gell? Und bei Sündern, oder? So, der Punkt ist, so lesen wir die Bibel. So lesen die Schriften Pharisäer die Bibel. Wie lesen sie es? Was muss ich tun, was muss ich lassen, damit ich glücklich werde? Habt ihr schon mal gehört, die Bibel ist eine Betriebsanleitung oder Bedienungsanleitung für unser Leben? Ich habe eine ehrliche Frage. Wer von euch liest gern Bedienungsanleitungen? Ganz ehrlich, so abends nochmal so 2-3 Seiten aus einer Bedienungsanleitung als gute Nachlektüre. Das macht so Spaß. Punkt 1, Punkt 2, 3, dann drückt dann Escape, dann hier und dann wird es funktionieren. Das ist das Problem. So lesen Menschen, so lesen vor allem Christen, die sagen, Bibel und Bibel treu und Bibel ist wichtig, aber die nehmen das und denken, das ist eine Bedienungsanleitung für ihr Leben. Das ist die Bibel nicht. Das ist das Problem, warum man scheitert. Weil man liest, okay, das sind 3 Schritte zum Glücklichwerden. Und dann probiert man es, oder? Und dann scheitert man, dann ist man frustriert. So kann man mit der Bibel nicht lesen. Warum? Weil man nicht begreift, dass die Bibel vom Reich Gottes und von Jesus Christus spricht. Wisst ihr, wer wirklich zu beneiden ist? Welcher Mann hat noch nie über Sünde nachgedacht? Welcher hat den Weg noch nie betreten? Und welcher hat in diesen Sünden noch nie gelebt? Wer hat Tag und Nacht über das Wort Gottes nachgedacht und für ihn war es süßer wie Honig? Welcher Baum bringt denn Frucht zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt ihm? Wem ist alles gelungen, was er getan hat? Du, ich. Es gibt nur einen einzigen, Jesus Christus, der Erlöser. Psalm 1 redet nicht von dir und von mir und sagt nicht, so musst du tun. Das ist Werksgerechtigkeit. Psalm 1 redet von dem glücklichen Mann, bei dem du dich bergen sollst. Schaut mal, darf ich euch kurz in Psalm 1 gehen? Das ist jetzt ein unerwarteter Exkurs. Ich gehe sofort mit euch dahin, wo ich will. Ja, 1. Mose. Aber damit ihr versteht, was ich... Ich hoffe, ihr begreift gleich meine Abschweifung. Psalm 1. Schaut mal, es beginnt wie glücklich der Mann, richtig? Da steht übrigens Hebräisch Isch. Da steht nicht glücklich der Mensch. Steht auch nicht glücklich die Frau. Da steht wirklich glücklich der Mann. Das heißt, die ganzen Frauen haben schon ein Problem. Sie können nie glücklich werden. Also wenn man den Psalm wirklich exegetisch ernst nimmt, und dann wem wird das zugesprochen? Dem Mann. Keiner Frau. Versteht ihr warum? Weil es einen Mann gibt, der als Sohn geboren, ein männliches Kind. Hier geht es um einen Mann. Aber das wird komplett überlesen. Warum? Weil wir sofort sind, ja, ich. Geht mit mir in Psalm 2. Interessanterweise haben diese beiden Psalmen keine Überschrift. Weißt du warum? Weil die beiden eine Überschrift für das ganze Psalmbuch sind. Die gehören zusammen. Am Anfang wird uns der Mann vorgestellt, der Einzige, der die Gottesgerechtigkeit erfüllt hat oder erfüllt. Der ist zu beneiden. Und dann wird er uns vorgestellt in Psalm 2. Schaut mal. Warum toben die Nationen und sinnen eitlis die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist der Gesalbte? Das ist der König der Könige, das ist Christus. Und die Fürsten der Erde in seinem Reich, also und ihre Reiche tun sich zusammen gegen den Fürsten, gegen Christus. So, dann heißt das Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die sagen, lasst uns ihn loswerden. Könnt ihr euch erinnern, als das passiert ist? Als Herodes zusammen mit Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Hohepriestern sich zusammengetan und sagen, wir müssen ihn loswerden. Das ist hier die Prophezeiung. Dann Vers 4. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Wisst ihr, was der Herr und der Himmel sagt? Ihr wollt den König loswerden? Ihr wollt den loswerden, den Gott als König eingesetzt hat? Das ist lächerlich. Das ist, was ich versucht habe, euch gestern zu erklären, wenn man sagt, Jesus, ich lade dich ein, Herr und König zu sein. Es ist lächerlich. Und die anderen sagen, wir wollen nicht, dass er über uns König sei. Und der Himmel lacht darüber. Das ist ein Witz. In dem Bild, da ist eine Ameise. Und ich stehe hier und die Ameise sagt, du hast mir nichts zu sagen. Ich sage mich los von dir. Und ich mache so. Würde ich echt machen. Und das war's. Da kann sie schreien, wie viel sie will, hüpfen, wie sie will, viel von ihrem Eigengewicht tragen können. Ich darf drauf und das war's. Der Herr muss mit seinem Hauch des Mundes die Menschen nur anhauchen. Sie können nicht mal in seine Gegenwart treten, in irgendeiner Weise. Wenn sie nur ein bisschen sehen würden, würden sie auf der Stelle zergehen von seiner Herrlichkeit. Und diese sagen, wir wollen nicht loswerden. Was? Das ist lächerlich. Und das ist, was Gott sagt. Es ist lächerlich. Dann Vers 5. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut, schreckt er sie. Und dann sagt er was? Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich habe meinen König eingesetzt. Wo? Auf dem heiligen Berg. Zion. Auf welchem Berg? Wurde Jesus in Jerusalem zum König gesalbt? Nein, auf welchem Berg ist denn das passiert? Auf dem Berg Zion. Himmlisches Jerusalem. Das ist sein Reich. Das ist sein Thron. Da wird er eingesetzt. Von da regiert er. Und die Erde sagt, haha, wir werden ihn los, wir töten, dann ist er weg. Und der Herr spottet und lacht und sagt, habt ihr eine Ahnung, was passiert ist? Gestorben, auferstanden, zu Rechten gesetzt, als König eingesetzt. Und jetzt, was ist die Folge? Schaut mal Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Jetzt auf einmal spricht der Messias. Es spricht der Gesalbte. Er sagt, er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Schaut mal, jetzt redet nicht der Psalmist, er beschreibt nicht etwas, jetzt redet der Christus, der Gesalbte selbst und sagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Dieser König ist was? Wer? Ist der Sohn Gottes. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Was ist das? Die Menschwerdung Jesu. Vers 8. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Wer sagt das? Der Herr zu seinem Sohn. Der Herr sagt zu seinem König, fordere von mir, ich gebe dir alles. Wer wollte Jesus auch alles anbieten, alle Reiche der Welt? Was für ein Lächeln. Wir denken, oh, der Satan regiert, weil er hat ja doch versucht, er hat doch Jesus die Reiche angeboten. Also hat er doch die Macht. Woher nehmen wir das, dass er, nur weil er ihm anbietet, dass er auch die Macht hat, ihm die Reiche zu geben? Wir sprechen ihm etwas zu, er belügt uns. Er ist ein kleiner, nein, ich sage das jetzt nicht. Ein kleiner Lügner. Aber kein kleiner, dieser kleine Lügner wurde zu einem großen Drachen. Und er redet den Menschen ein, er hat die Macht, er redet den Menschen, er hat die Herrschaft und alle glauben das. Gott sagt, fordere von mir, ich gebe dir alles. Und jetzt, warum lese ich euch das? Jetzt kommen zwei wichtige Aussagen. Vers 9. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfegeschirr sie zerschmeißen. Du wirst sie richten. Jeden, der dich als König ablehnt. So wie ich habe euch dieses Gleichnis vorgelesen von Jesus, von dem einen Volk, die sagen, wir wollen nicht, dass er uns über König sei. Er sagt, du wirst sie richten. Du wirst das Gericht über sie aussprechen. Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht. Jetzt haben wir die Frage von gestern, was ist Furcht? Und was ist Ersorgen? Unterschied. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Das heißt, seid euch bewusst, wer der König ist. Seid euch bewusst, wer der Herr ist. Und jetzt kommt etwas, und je nach einer Übersetzung, zum Beispiel die gute Elberfelder, da wird es kein Problem geben. Wer vielleicht eine Luther jetzt hat, oder glaube ich, ist es Luther, wird es jetzt Schwierigkeiten haben. Schaut mal, Vers 12 heißt das. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Weg. Steht es bei euch allen so? Wie steht es bei dir? Bei dir? Bei allen küsst den Sohn? Ja, das ist gut. Entweder wir haben alle die gleiche Übersetzung. Das ist gut. Es gibt, aber das, wen müsste man küssen? Was bedeutet küssen? Sich niederwerfen, ihn das anbeten, seine Ehrerbietung und Liebe zum Ausdruck bringen. Wie wurde Jesus verraten? Durch einen Kuss. Das war ja das, was ihm ins Herz gestochen hat. Das war eigentlich eine Liebesbekundung. Und durch eine Liebesbekundung hat er denn gesagt, das ist der, den ich umbringe. Versteht ihr, wie viel Jesus an Widerspruch und an Heuchelei ertragen hat in diesem ganzen Verrat? Das ist nur eine Kleinigkeit, was er da... Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Das heißt, wendet euch zu dem Sohn, sonst kommt ihr um. Und jetzt, guckt mal, jetzt ist es wichtig. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wie endet Psalm 2? Glücklich der Mann? Glücklich der den Weg? Nein, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Jetzt sind alle übrigens auch Frauen. Endlich! Versteht ihr, am Anfang heißt, so muss ein Mann sein, der vor Gott gerecht sein will. Dann muss man sich fragen, ja, wer kann das? Wenn jeder das liest und sagt, ja gut, dann strenge ich mich jetzt an. Dann hören wir so eine Predigt und dann gehen wir Sonntag raus und dann sagen, okay, heute 3 Punkte muss ich mir merken. Nie über Sünde nachdenken, nie in diesen Weg betreten und nie darin leben. Alles klar, ich tschakka. Ab morgen schaffe ich's. Und übermorgen, oh Herr, verzeih, es tut mir so leid. Hab grad dran gedacht. Verzweiflung pur, oder? Aber das ist das Leben von Christen, sogenannten Christen, die behaupten, bibeltreu zu sein. Und merken nicht, dass darum uns gezeigt wird, das ist Gottes Anspruch. Und wir müssen fragen, ja, wer kann diesem Anspruch gerecht werden? Und Gott sagt, ich zeige euch jemanden. Mein Sohn ist extra auf die Welt gekommen. Ich habe ihn als König gesalbt. Und jetzt sage ich euch, bitte küsst ihn. Warum? Denn jeder, der sich bei diesem Sohn bergen wird, der wird glücklich. Nicht wer den Weg nie denkt, betritt und darin lebt, sondern wer diesen Sohn hat, der wird glücklich. Merkt ihr den Unterschied? Jesus sagt zu den schriftgelehrten Pharisäern, das war für mich einer der Schlüsselverse, Johannes 5. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Das ist das Problem. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und darum kommt ihr nicht zu mir und habt kein Leben. Was gibt uns ewiges Leben? Glaubt ihr, dieses Buch gibt uns ewiges Leben? Wie kann es sein? Das ist das Problem. Menschen lesen und denken, Bedienungsanleitung. Wie kriege ich Leben? Ah, du musst das tun, das musst du lassen. Das musst du tun, das musst du lassen. Wenn ich das, aber woher weiß ich am Ende, dass ich genug getan und gelassen habe und somit ewiges Leben kriege? Deswegen hat man keine Gewissheit, weil man nie da zu diesem Punkt kommen wird. Und Jesus sagt, das ist euer Problem. So lest ihr die Bibel. Ihr lest die Bibel, Bedienungsanleitung. Was darf ich tun? Darf ich das tun? Oh nein, darf ich nicht. Darf ich das tun? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf ausüben? Welche Frau? Ich durchforsche die ganze Bibel. Wo steht heirate Lilly? Ich finde den Namen nicht. Ich habe ein Problem. Oh, ist das Gottes Wille? Ja, nein. So können wir nicht und dürfen wir nicht mit der Bibel umgehen. Jesus sagt, Gott sagt, dieses Buch hat eine Aufgabe. Von der ersten bis zur letzten Zeile. Es will dich zu Jesus bringen, zu meinem Sohn. Denn wenn du dahin kommst, zu ihm kommst, er wird dir ewiges Leben geben. Es gibt, eine Person gibt dir ewiges Leben, kein Buch. Ihr versteht mich bitte, ich liebe dieses Buch. Ich muss das hier immer wieder wechseln, weil es mir zerflattert. Schon die neue Version. Ja? Ich liebe dieses Buch, aber aus einem Grund, nicht um des Buches willen, um Jesu willen, weil ich weiß, wer mir hier vorgestellt wird. Und zwar wirklich von Anfang an, und das hat Paulus gemacht. Er sagt, wisst ihr überhaupt, von wem Mose redet? Wisst ihr überhaupt, von wem die Propheten reden? Lasst uns hingehen. Sie reden von diesem König. Alle reden von diesem Sohn Gottes. Warum? Wir brauchen ihn. Mose hat gesagt, das ist der Maßstab Gottes, richtig? Und Mose hat gesagt, ich werde ein anderer Prophet, wie ich, wird nach mir aufstehen. Hört auf ihn. Denn wer auf ihn nicht hört, wird nicht leben. Hat Mose gesagt. Ist euch bewusst, dass Mose Jesus kannte? Dass Abraham Jesus kannte? David Jesus kannte? Und sie haben immer von ihnen geredet. Mose wusste ganz genau, als er das Gesetz bekam, wofür er es bekam. Er wusste von Anfang an, ihr könnt 5. Mose am Ende vorlesen, er sagt, ich habe euch das alles vorgelegt und ich weiß, ihr werdet alle scheitern. Denn Gott hat euch noch kein Herz gegeben, diese Dinge zu sehen. Er hat euch noch kein Herz gegeben, an diese Dinge zu glauben. Und er wird einen neuen Bund mit euch machen und dann wird er euch ein fleischendes Herz geben, kein steinernes. Das wusste Mose schon. Und deswegen hat er gesagt, 5. Mose, Kapitel 18, falls ihr das prüfen wollt, hört auf ihn. Es wird einer kommen nach mir. Auf ihn müsst ihr hören. Nicht auf mich. Wie Johannes der Täufer. Nicht ich. Auf ihn. Und alle bei Mose. Und bei ihm. Das ist das, was wir brauchen. Und Gott sagt, küsst den Sohn. So, ich predigte das ungefähr ein bisschen länger in der Gemeinde. Und ich weiß noch, was das für eine Empörung es auslöste von den Geschwistern, die behaupten, bibeltreu zu sein, Gott zu lieben, ihn zu ehren. Und wisst ihr, was einer mir ins Gesicht gesagt hatte? Du nimmst uns Psalm 1 weg. Und da haben sie recht. Ich nehme ihn Psalm 1 weg, so wie sie es immer gelernt haben. Aber wisst ihr, warum sie so ärgerlich sind? Dann nehme ich ihnen ihre Peitsche weg, ihr Zuchtmittel. Wie sie den Kindern sagen, das darfst du nicht machen, du darfst kein Fernseher gucken, in keine Kneipe gehen oder sonst, weil da sind Spötter. So wurde ich erzogen. Und Psalm 1 ist natürlich, ja, da steht's. Super auswendig gelernt. Und deswegen, die waren stinkesauer. Die haben als Logo für die Schule das genommen, ihr Busse bedruckt. Und jetzt komme ich und sage, ja, so können wir aber damit nicht umgehen. Versteht ihr, warum das jetzt nicht so gerade gut ankam? Ich komme so naiv und denke, ich denke, ich komme und sage ihnen, weißt du was? Nicht du musst das tun, es hat jemand für dich getan. Ich dachte, die fallen sich mir um den Hals und mich küssen wie den Sohn. Wären dankbar dafür, für die gute Nachricht, für das Evangelium. Eine gute Nachricht. Sie sind stinkesauer, dass ich ihnen die gute Nachricht bringe. Sie hätten gern lieber diesen Psalm. Sie hätten gern lieber diese Grenzen und die Gesetze und all das und bauen einen Zaun nach dem anderen, einen Zaun nach dem anderen, weil sie ja Angst haben. Oh, das sind ja da drei Schritte. Aber das ist so leicht, diese drei Schritte zu verletzen. Also müssen wir vier einführen. Vier ist auch zu leicht. Machen wir fünf, sechs, sieben, acht, neun und einen Zaun so weit wie möglich nur von diesem Psalm weg. Damit wir ja nicht an den Kern kommen, weil wir könnten es ja verletzen. Das ist das Pharisäertum. Und das ist nicht nur Pharisäertum, das ist das Pharisäertum in jedem einzelnen Mensch, der genauso mit dem Wort Gottes umgeht. 1. Mose. Versteht ihr, warum man... Den kurzen Exkurs. Wie lesen wir? Wie beginnen wir mit der Bibel? Ich möchte wirklich nochmal drauf pochen. Und ich bin froh, dass ich das mit euch so machen kann. Wir lesen die ersten Zeilen der Bibel nicht, um darüber zu diskutieren, gibt es eine Sechstageschöpfung, ja oder nein und so. Das ist nicht, kein Wunder, dass die Leute die Bibel nicht lesen wollen. Das ist nicht das Thema. Es beginnt mit der Offenbarung seines Sohnes. Und das beginnt von der ersten Zeile. Ich zeige es euch und dann gehe ich, was machen wir gerade? Nur damit ihr wisst. Wir gucken, ist das Grundmuster des Reichs. Patrick hat vorhin gefragt, schaffen wir alle 8 Punkte? Nein, schaffen wir nicht. Aber ich bin nicht mit diesem Ziel hier angetreten. Ich habe deswegen ihr euch schon alle vorgestellt. Ich weiß, dass du euch dazu verführt, die Hoffnung zu haben, wir schaffen alle. Aber das ist nicht, was ich möchte. Ich bin naiv, dazu mache ich das Ding schon zu lange. Ja. Ich habe euch das nur gezeigt, damit ihr seht, das ist ein roter Faden durch die Bibel. Es beginnt in der ersten Buch mit dem Grundmuster und endet mit der Vollendung des Reiches. Beginnt mit dem Grundmuster des Reiches und entfaltet. Und dann müssen wir hingehen und ich möchte, dass ihr da hingeht und anfangt, nach diesen Überschriften mal darin zu suchen. Und ich habe schon einige Beispiele gegeben und ich werde euch noch in diesem Vormittag und heute Abend noch ganz kurz und morgen früh noch mal ganz kurz, ich werde euch da noch ein paar Beispiele, ein paar Stellen geben. Aber ich möchte euch da... Mein Ziel ist Mündigkeit. Mein Ziel ist nicht, ich kaue euch alles vor, ich kriege dann ein Röhrchen rein, geht nach Hause und muss nicht mal verdauen. Das ist nicht, was ich möchte. Ich möchte euch Steaks hinlegen und ich möchte euch zeigen, da muss man schneiden. Am besten würde ich euch in die Küche schicken, dass ihr das selber bereitet, nicht buchstäblich natürlich. Ja. Das ist das Problem, dass Christen in den Predigten und Vorträgen immer vorgekaute Speise bekommen, so Milch, Muttermilchmäßig, gell? Und dadurch nicht mündig werden. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Nach dem Alter solltet ihr schon längst Selbstlehrer sein, aber ihr habt noch nötig, Milchspeise zu bekommen. Das ist vorgekaute Speise. Ich bedanke mal meiner Mutter, dass ich nicht von Anfang an ein Steak essen musste, wobei ich es geliebt hätte. Schon lang drum rumgekaut, ohne Zähne. Aber ich hätte es gemocht. Sie hat es mir vorgegessen, in dem Fall waren es Pelimedi oder Mante oder irgendwas sowas. Und dann habe ich es gegessen. Aber irgendwann mal muss man anfangen selber. Es ist gesund, es ist gut. Es ist gut, dass man selber die Nahrung verdauen kann. Und deswegen, wenn ich euch alles nur sagen würde, ihr würdet es aufnehmen, ihr könnt sogar sagen, ja gut, aber... Beim nächsten Mal würdet ihr mich anschreiben oder anrufen oder sagen, ich muss auf die nächste Freizeit, weil ich komme nicht klar. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr selber dann in der Lage seid, so wie die liebe Schwester gestern gesagt, ja, dann auf einmal beginnt man selber die Dinge im Alten Testament dann doch Jesus zu entdecken. Dann, es ist schön, wenn das passiert. Von daher Mündigkeit. Ich habe nicht den Anspruch, alles mit euch durchzugehen, aber ich möchte euch Beispiele geben, wie man das entdeckt, wie man das sucht und wie man mit der Bibel damit umgeht. Wir beginnen beim Grundmuster des Reichs und wir beginnen 1. Mose 1, Vers 1 und da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bekannt, gell? Und gestern habe ich schon gesagt, wie die Bibel nicht beginnt. Es gab einen Gott oder es gibt einen Gott und Gott sagt, es gibt mich und glaub an mich. So beginnt nie. Das heißt, für wen ist die Bibel geschrieben? Für Gläubige. Das heißt, jemand, der an Gott nicht glaubt, wie kommt er mit diesem Buch klar, oder? Wenn es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der eine sagt, aber ich glaube doch gar nicht, dass es einen Gott gibt, dann war es das. Das ist ein Buch für Gläubige, nicht für Ungläubige. Das ist wichtig. Wir wundern uns, warum Ungläubige damit nichts anfangen können. Ja, wie sollen sie damit was anfangen? Was sagt Paulus? Dass die ganze Schrift von Gott eingegeben, eingehaucht, Pneumatikos. So wie Gott in die Materie den Geist einatmet und die Materie lebendig wurde, so hat Gott das Wort Gottes lebendig gemacht, indem er seinen Lebensodem eingehaucht hat. So. Und das heißt, und nützlich zu was? Für wen? Wer jetzt weiß, wo steht, 2. Timotheus 3, dann kommt man schnell hin. Aber es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Nützlich? Für wen? Was steht da? Für den Mensch Gottes. Ja, hat jemand das aufgeschlagen? Ich schlage es nicht auf, weil das heißt, oh, da bist du wieder weg von 1. Mose. 1. Timotheus oder 2. Ja, 2. Timotheus 3. Kannst du es kurz vorlesen?
Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sein vollkommen.
Okay. Dass ein Mensch Gottes. Für wen ist die Schrift eingehaucht? Für einen Mensch Gottes. Nützlich und was? Zu Gerechtigkeit Gottes. Wird so falsch verstanden. Ah, zu Strafe übersetzt, glaube ich, gell? Ja. Zu Rechtweisung. Zu welcher Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit allein aus Glauben an Jesus Christus. Dazu ist die Schrift, die ganze Schrift eingehaucht. Dass du erkennst, auf welchem Weg du gerecht vor Gott wirst. Und du wirst nur gerecht, wenn du den Sohn küsst. Aber wer kann das erkennen? Der Mensch Gottes. Versteht ihr? Und ihr, deswegen, ich sage, wenn man sagt, ja Willi, ich habe einen ungläubigen Freund oder Freundin, wo soll er in der Bibel lesen? Dann sage ich, ja, fang von vorne an. Ja, was kann er nicht verstehen? Ich sage, ich habe es schon gestern gesagt, er kann es gar nicht verstehen, denn das ist für einen Mensch Gottes geschrieben. Aber weißt du was? Wenn ein Mensch Gottes es aufschlägt und er weiß nicht mal, dass ein Mensch Gottes ist und Gott ihn zieht, und ihm den Hunger und die Neugier dafür gibt. Und er aufschlägt und dann wird er lesen, dann wird das in seinem Leben genau passieren. Er wird ihn dazu bringen, dass er diese Gerechtigkeit erkennt. Ein Mensch Gottes wird die Gerechtigkeit erkennen. Und ich will so weit behaupten, und er weiß gar nicht, dass er ein Mensch Gottes ist. Er weiß es noch gar nicht. Und dann wird er es erkennen. Und dann wird er sagen, ich will den Sohn küssen. Beginnen wir. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer schuf Himmel und Erde? Gott, richtig? Wer ist dieser Gott, der Himmel und Erde schuf? Gott. Jesus Christus. Wenn hier heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, und es wurde. Wisst ihr, wer das geredet hat? Der Sohn. Das Wort. Um das kurz zu erklären, Johannes Kapitel 1. Viel blättern, ich weiß. Wir sind gerade da und schon müssen wir weg. Aber das ist so. Das ist Bibellesen. Wisst ihr, mein Prinzip Bibellesen ist Ziehharmonika-Prinzip. Kennt ihr Ziehharmonika? Harmonio? Wie nennt man das? Akkordeon. Das Prinzip ist so, man zieht auseinander und dann zieht man es zusammen. Und nur in dieser Bewegung kann man die Knöpfe drücken und dann kommt ein Ton raus. Bibellesen bedeutet, ich gucke mir eine Stelle an und das heißt, ich ziehe es zusammen, ich gucke genau hin. Dann ziehe ich es wieder auseinander und schaue mir, das, wie passt das ins Ganze. Dann ziehe ich es wieder zusammen und gucke es mir noch einmal. Dann gehe ich wieder auseinander. Und so lernst du die ganze Bibel als Einheit kennen und du bekommst Erklärungen aus anderen Stellen, die mir das hier erklären. Denn hier am Anfang lese ich, im Anfang schuf Gott den Himmel und Erde. Und ich weiß noch nicht viel. Und der Geist Gottes sagt, lies weiter, hör nicht auf hier. Du fragst dich, wer ist dieser Gott? Du fragst dich, warum, wie, was? Lies doch einfach weiter. Und das macht die Bibel. Johannes Kapitel 1. Habt ihr schon aufgeschlagen? Ich habe geschwätzt und noch nicht aufgeschlagen. Johannes Kapitel 1, aber ich kann es auswendig. Im Anfang schuf, haben wir, genau, schuf Gott Himmel und Erde in 1. Mose. Was sagt Johannes? Im Anfang war das Wort. Es heißt eigentlich nicht im Anfang, im Anfang. Das ist das Gleiche, was wir in 1. Mose haben. Der gleiche Beginn. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes sagt, im Anfang schuf Gott. Im Anfang war das Wort. Johannes macht das nicht ohne Grund, dass er die gleiche Formulierung nimmt, weil er sagt, ich beginne wo? Am Anfang der Bibel. Und er redet von was jetzt? Von der Menschwerdung Jesu. Und damit sagt er, schaut mal, nochmal, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, eine Unterscheidung zwischen dem Wort und dem Gott, und Gott, oder? Und dann heißt er, und das Wort war Gott. Das heißt, doch eins, es ist zwar unterschieden zwischen Wort und Gott, und doch ist das Wort Gott. Es ist das Gleiche. Es ist eins und doch unterschiedlich. Wer kann es verstehen? Wer von euch kann sagen, ah ja, die Dreieinigkeit verstehe ich. Ach, so funktioniert's. Wenn du das verstehst, dann gibt es ein Problem. Entweder bist du Gott, oder Gott ist nicht Gott, sondern ein Ding, das man erklären kann. Versteht ihr? Wer jede Lehre, jeder Punkt, wenn man es nur tief genug geht, wir kommen an einen Punkt, dann stehst du da und wirst du was gefordert ist? Glaube. Denn wenn du das erklären könntest, mit deinem menschlichen Verstand alles lösen und klären, dann ist es nur ein religiöses Konstrukt, das ein Mensch erfunden hat. Dann kannst du es bis ins jede Detail auch erklären. Aber wenn kein Mensch es mehr erklären kann, das ist der beste Beweis, das ist Gott, weil keiner kann den Schöpfer in vollen Maße fassen. Das geht nicht. Das heißt, ich verspreche euch, jeden Punkt unserer Theologie, wir können nur bis zu einem bestimmten Punkt Antworten finden. Aber je tiefer wir kommen, müssen wir irgendwann hinstehen und sagen, ich glaub's. Und jetzt kommt das Geheimnis. Wer von euch versteht wirklich die Dreieinigkeit Gottes? Danke für die Ehrlichkeit. Wer von euch glaubt an die Dreieinigkeit Gottes? Warum? Weil ihr es verstanden habt. Weil der Geist Gottes euch Zeugnis gibt. Das ist Glaube. Es steht da und viele glauben trotzdem nicht. Warum glauben wir, was da steht? Weil der Geist Gottes es uns bezeugt. Das ist das Geheimnis. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch bezeugen, bestätigen. Wisst ihr, wie die Bibel inspiriert ist? Ist das Gottes Wort? Komplett? Glaubwürdig? Ohne Fehler? Wer hat es geschrieben? Der Heilige Geist. Und auch Menschen, gell? Paulus, Petrus, Mose. Und wie war das? Dann saß Paulus da und seine Hand war so wie so ein Drucker. Und er war, jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und hat so jeden Satz verfolgt und dachte, jetzt, was kommt jetzt? Das war doch nicht so. Er schrieb sogar und sagte, Timotheus, bring mir meinen Mantel und die Pergamente. Timotheus, trink einen Schluck Wein, das ist gut für dein... Ist das auch Gottes Wort? Ja, inspiriert. Wie verhält sich das 100% Gottes Wort und dann aber doch 100% von Menschen geschrieben? Erklärt mir das bitte. Könnt ihr nicht. Wir verstehen Inspiration. Aber könnt ihr die Inspiration wirklich erklären? Ihr könnt es nicht. Glaubt ihr, dass es Gottes Wort ist? Warum? Das hat nichts mit ich habe alles verstanden. Das hat was mit Gnadengabe des Glaubens zu tun. Versteht ihr, warum der Glaube ein Gnadenwerk Gottes an uns ist, nicht was wir tun? Du musst glauben. Wie viel kann ich sagen, ich würde gern glauben? Ich kann nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Natürlich kannst du es nicht, wie denn auch? Es muss gegeben werden. Wir sprachen darüber, mein Bruder hat das schon zitiert, die sagen, Jesus, was sollen wir tun? Und Jesus, damit wir die Werke, damit wir dieses Brot bekommen. Jesus sagt, es ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist Gottes Werk, dass ihr glaubt. Wenn ihr an die Dreieinigkeit Gottes glaubt, dann nicht, weil es in der Bibel steht. Denn das steht gar nicht in der Bibel. Da steht, das Wort Dreieinigkeit findet ihr nicht in der Bibel. Aber wir finden in der Bibel, dass Gott der Vater ist. Wir finden in der Bibel, dass Gott der Sohn ist. Und wir finden in der Bibel, dass Gott der Geist ist. Und wir finden in der Bibel, dass Gott einer ist. Okay? 1 + 1 + 1 = 1. Tolle Rechnung. Alle vernünftigen Menschen sagen, durchgefallen. Kann ich nicht glauben. Und auf allem, aber wir glauben. Der Geist befähigt uns dazu. Warum? Gott schenkt, dass wir es glauben. Wie ist das so? Die Bibel sagt, jeder, wenn Gott ihn nicht sieht, wird er nicht zu ihm kommen. Steht das in der Bibel? Und dann wiederum sagt er, ich habe euch gerufen und ihr wolltet nicht. Steht es auch in der Bibel? Wie geht das? 100% Souveränität Gottes, 100% die Entscheidung des Menschen. Wie funktioniert das? Kann jemand das erklären? Niemand kann es. Und trotzdem funktioniert es. Warum? Es ist göttlich. Könnt ihr Licht erklären? Wenn man sich ein bisschen die Materie einnimmt, weiß man, dass Licht entweder Pünktchen oder Wellen sind. Laserfabrik. Das ist schwierig. Die einen sagen, auf der einen Perspektive sind es Pünktchen, die anderen Wellen. Jetzt mal grob zu sagen. Rein wissenschaftlich ist das nicht erklärbar. Das ist entweder oder. Funktioniert das Licht? Ja, scheinbar schon, gell? Warum? Gott ist da. Wir verstehen vieles nicht. Weil wir nicht Gott sind, weil wir nicht göttlich sind. Bei Gott ist das überhaupt kein Problem. Er hat es gemacht. Er ist es. Wer also versucht, diesen Weg zu gehen, sagt, nur wenn ich es erklärt bekomme oder wenn ich es jemand gut erkläre, wird er glauben. Das bringt nichts. Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Beten, dass Gott Gnade schenkt und die Augen öffnet. Unsere Aufgabe ist beten und das Zeugnis geben. Und hoffen, oh Herr, bitte schenk ihnen diesen Glauben, dass sie es annehmen. Das ist unsere Aufgabe. Johannes also sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und was sagt? Und alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und es gibt nichts, was nicht durch dieses Wort geschaffen wurde. Und dieses Wort war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Habt ihr es im Ohr, oder? Und jetzt geht man 1. Mose und schaut euch das an, was da steht. Nichts anderes steht da. 1. Mose, Kapitel 1. Ich lese ein bisschen weiter. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da haben wir übrigens schon Gott, wir haben den Geist, und wir haben jetzt, schaut mal, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass es Licht, dass es gut war. Gott schied Licht von Finsternis. Und Gott machte das Licht als Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Übrigens, da gab es Mond und Sterne und den ganzen Zyklus gar nicht. Da hat Gott schon das Konzept von Licht und Finsternis aufgestellt und nannte das eine Tag, obwohl Sonne und noch nicht einmal rum war, beziehungsweise die Erde einmal so rum. Es war noch gar nicht. Da gab es schon das Prinzip von Tag und Nacht. Warum? Weil es hier um ein Muster geht. Denn es gibt nämlich Kinder des Tages und Kinder des Nachts. Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis. Nee, es gibt nämlich ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis. Und was sagt die Bibel, was sagt Kolosser, glaube ich? Wir wurden aus dem Reich der Finsternis versetzt in das Reich des das Licht seines Sohnes. Das ist es. So beginnt. Uns wird schon mal ein Grundkonzept vorgestellt, dass wir verstehen, ein Grundmuster, nämlich von Licht und Finsternis. Und dass Gott diese Dinge scheidet. Dass Gott diese Dinge trennt. Ich frage noch einmal. Also, wir lesen, im Anfang war das Wort, richtig? Und alles wurde durch dieses Wort. Wer hat dieses Wort gesprochen? Gott. Sorry, wir müssen noch ein paar Stellen aufschlagen. Ich sage Ihnen mal ein Lesezeichen in reinlegen. In dem Fall ist das kein Problem, geht ziemlich am Anfang. Ansonsten leite ich mal die Hand vom Nachbarn aus, dann tritt sie rein. Und dann geht mit mir in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Ich lese euch ab Vers 1. Ab Vers 1 heißt, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermahnen wir nichts. Ein schöner Einstieg. Paulus sagt, wir haben diesen Dienst, weil wir Erbarmen haben, nicht weil wir so toll sind. Und weil wir es bekommen haben, sind wir auch dann nicht müde und ermahnen nicht, weil wir wissen, wer uns dann die Kraft gibt und all das. Und warum ist das wichtig? Warum ermahnen wir nicht? Oder warum spricht er darüber? Weil übrigens dieser Dienst in dieser Welt am Evangelium, im Reich Gottes wirklich ermahnend ist. Wer kann das glauben? Wer will das glauben? Wer will das annehmen? Niemand eigentlich. Warum ermatten wir aber nicht? Und jetzt wird uns die Antwort gegeben. Warum machen wir es trotzdem? Warum predigen wir darüber und reden wir? Warum haben wir Hoffnung, dass es trotzdem jemand glauben wird? Vers 2. Sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch in Verfälschen wir das Wort Gottes. Das heißt, wir haben nicht die Angst, die Leute glauben es nicht, also passen wir es denen an. Ja, wenn wir darüber reden, dann sagen sie ja so ein Blödsinn. Also machen wir mit Arglist, sagen wir, ja, wir machen es so. Wir laden sie zu einem guten Essen ein und dann, wenn sie sich gut fühlen, dann sagen wir, ach übrigens, es gibt noch ein Reich Gottes. Oder wir machen irgendwas anderes und locken sie. Und dann aber sagen wir nicht alles, weil so mit Sünde können sie ja nichts anfangen und mit so Gott und vielleicht hier. Also müssen wir schauen, wie wir das Ganze verpacken, damit sie nicht dann aufstehen und sagen, so ein Blödsinn und wer seid ihr und dann gehen sie weg. Oder? Dann fassen wir unsere Methoden an. Paulus sagt, wir ermatten nicht. Wir wissen, die Welt, niemand will es glauben. Wir wissen, die werden es alle blöd finden. Aber wir ermatten nicht. Und wir machen nicht den Fehler und verändern die Botschaft nicht. Machen wir nicht. Warum nicht? Jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Ich lese nochmal, entsagen und wandeln nicht mit Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wir predigen das Wort, wir offenbaren die Wahrheit. Das ist das, was wir zu tun haben. Und überlassen das jedem Gewissen des Menschen. Und dass Gott ihr Gewissen anspricht, nicht wir. Das ist, was wir machen. Dann sagt er, Vers 3, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott der Welt den Sinn verblendet hat. Wenn wir erzählen und niemand glaubt, dann ist es klar, warum der Gott der Welt, was meint Welt, nicht Globus, antichristlichen, antigöttlichen Prinzip. Wer ist dieser Gott der Welt? Wer regiert die Gefallenen, die ungläubigen Menschen? Der Satan. Der Teufel. Die alte Schlange. Der Drache. Und er, was macht, was ist sein Job? Was will er die ganze Zeit tun? Er will sie verblenden. Wie macht er das? Finsternis. Das ist, was er macht. Deswegen, es gibt ein Reich der Finsternis. Und was er möchte diese Welt verblenden. Was sollen sie nicht sehen? Schaut mal. Was sollen sie nicht sehen? Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Er will nicht, dass sie Jesus Christus sehen. Versteht ihr? Wisst ihr, dass dem Satan jede Religion recht ist? Und er hat einige erfunden. Nicht wenige. Nein, ich behaupte, er hat jede Religion erfunden. Denn ich habe keine Religion, ich habe einen Glauben, eine Person. Ihm ist es egal, wir können Gott als den Schöpfer anbeten, hat damit kein Problem. All das, er hat nur ein Problem, wenn man Gott als Jesus Christus erkennt. Damit hat er ein Problem. Und er setzt alles darauf ein, dass die Menschen diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Und er kann uns in so religiösen, bibeltreuen Gemeinden gefangen halten. Und dann, wisst ihr was, man kann dann mit der Bibel in der Hand in die Hölle gehen. Warum? Weil wenn man in diesem Buch, in der Bibel, nicht Christus entdeckt, dann ist dem Teufel das Recht. Und deswegen sagt er, okay, dann machen wir halt so ein religiöses System draus. Wenn sie schon daran glauben, kann ich ja nicht verhindern, oder? Also mache ich so, dass sie den Psalm 1 so lesen, was sie zu tun haben. Dann entdecken sie Jesus nicht darin. Und wenn sie ihn nicht entdecken, werden sie nicht küssen. Wenn sie nicht küssen, werden sie nicht glücklich. Also werde ich ihnen alles geben. Ich werde es schön fromm verpacken, schön christlich nennen. Und dann werde ich ihnen sagen, ihr müsst das beten, ihr müsst das tun, ihr braucht das, dieses Sakrament, ihr braucht das und das. Und sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Kein Problem. Aber sie dürfen nicht erkennen, wer Jesus Christus ist, dass er Gottes Bild ist, dass er Gottes Sohn ist. Das dürfen sie nicht erkennen. Nur als Beispiel. Die Zeugen Jehovas reden auch von einem Jesus nebenbei. Die Mormonen auch. Sie reden sogar, dass er für sie gestorben ist. Es läuft gerade eine sehr berühmte Serie aus USA, The Chosen. Schon mal gehört? Wie viel Begeisterung von wie vielen Christen. Alle lieben diese Serie. So toll. Niemand fragt, woher sie kommt, wer dahinter steht, was für eine Theologie dahinter steckt. Keiner interessiert es. Dass die Berater von diesem Autor Mormonen sind, wissen die wenigsten. Nur als Beispiel, wissen die wenigsten. Dass auf dem Gelände von ihnen das Ganze gedreht wird. Auf ihrem heiligen Tempel da, die wenigsten. Aber jeder Christ, egal woher, alle lieben es. Dass die meisten Schauspieler in Horrorfilmen mitspielen. Wissen die wenigsten. Und dass die Theologie der Mormonen, die leugnen nicht, dass Jesus dein Erlöser ist. Die leugnen nicht, dass er für dich gestorben ist. Das sagen sie. Das finden sie toll. Wisst ihr, was sie leugnen? Dass Jesus der Gottes Sohn ist. Er ist ein hohes, geschaffenes Wesen. Eine Kleinigkeit verdreht. Und wir hören, ja, Jesus ist für uns gestorben. Ja, das sind unsere Brüder, gell? Sind nicht unsere Brüder und Schwestern, wenn sie nicht glauben, dass er das Bild des Gottes ist, dass er der, du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Wenn sie das nicht glauben, dann können sie Jesus als ihren Erlöser bekennen, er bringt ihnen nichts, denn das ist nicht der Jesus. Was sagt Paulus? Ein anderer Christus und somit ein anderes Evangelium. Und der sei verflucht. Versteht ihr, wie ernst das ist? Was hat Jesus gesagt? Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Richtig? Viele machen es daraus aus diesem Vers. Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Glaube an Jesus. Aber das heißt, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Das ist weg. Also haben viele einen Jesus. Und was hat Jesus gesagt? Am Ende der Zeit werden viele Christus kommen. Genau das ist das. Viele werden Christus verkündigen. Die Frage ist, predigen sie einen Christus, wie die Schrift es sagt? Das ist das Entscheidende. Darin liegt die Rettung. Nicht, ob man an Jesus glaubt. Die Frage ist, an was für einen Jesus? Ich mache euch ein anderes Beispiel. Es gibt eine der größten Kirchen dieser Welt. Sie leugnen nicht, dass es einen Christus gibt. Wisst ihr was? Die leugnen nicht mal sogar, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wisst ihr was? Sie leugnen, dass er alleine genügt. Denn man kann nicht einfach zu diesem Christus gehen, weil er ja Gottes Sohn ist. Wie man nicht einfach zu Gott kann. Also braucht man nochmal einen Mittler zwischen Jesus und uns. Und wisst ihr, wer das ist dann? Die Maria. Und deswegen betet ein katholischer Gläubiger, Maria, Mutter Gottes, erlöse uns in der Stunde unserer Not. An wen beten sie nicht, dass er sie erlöst? Nicht der Sohn. Die Maria muss sie erlösen. Merkt ihr, wie fein dem Teufel ist? Egal. Er ist so gewieft. Sollte Gott wirklich gesagt haben, da bin ich schon beim Angriff auf das Evangelium. Angriff auf das Reich Gottes. So, er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Er sagt nicht, ist alles falsch. Er sagt, überleg doch mal. Hat er wirklich gesagt, von jedem Baum des Gartens dürfen? Nee, gell? Und zack, 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 und dann wird ein Gebäude aufgebaut. Und dann ist ein Mittler da. Es ist so greifbar, so da, hängt sogar überall. Aber dann wird etwas eingefügt, was unmöglich macht, zu ihm zu kommen. Wer kennt das? Wer versteht das? Und dann heißt es, aber die haben doch auch an Jesus und der hängt doch auch am Kreuz und die sagen sogar, auch der ist Gottes Sohn. Wo liegt das Problem? Es gibt ein Problem. Denn ihr kommt nicht zu mir und darum habt ihr kein Leben. Ihr müsst zu mir kommen, nicht zu Maria, nicht zu irgendeinem Guru, nicht zu einem Gebäude. Ihr müsst zu mir kommen, also zu Jesus, sagt ihr. Kommt zu Jesus, kommt zu ihm. Was sagt Jesus? Ich bin das Leben, die Auferstehung. Ich bin das Licht. Ich bin der gute Hirte. Ich, Ego Emi. Das gleiche Wort, das Gott Mose sagte, als Mose sagte, Herr, wer bist du? Was soll ich mein Volk sagen? Wer bist du? Sagte Ego Emi. Ich bin. Nicht ich war, ich bin. Und Jesus sagt, ich bin. Versteht ihr, warum die Juden die Steine genommen haben und ihn sofort steinigen wollten? Weil sie genau wussten, er sagt, ich bin Gott. Und er sagte, wie sagst du, ich bin? Und dann sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt nicht, ehe Abraham war, war ich. Was ja schon gewaltig wäre, da wäre Jesus sehr alt. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ich existiere. Da war Abraham noch nicht einmal da. Da sagen sie, wie kannst du das sagen? Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und jubelte darin, darüber. Er wusste, wer ich bin. Und ihr seid Abrahams Nachkommen? Von wegen. Wenn ihr Abrahams Nachkommen werdet, würdet ihr wissen, wer ich bin. Denn Abraham glaubte an mich. Ihr glaubt nicht an mich. Ihr seid nicht Abrahams Nachkommen. Ihr seid's nicht. Nur weil ihr aus der natürlichen Nachstammung Abrahams kommt, seid ihr nicht automatisch Israeliten. Das seid ihr nicht. Nicht der ist ein Israelit, der nach dem Fleisch stammt, sondern nach dem Geist stammt. Ab zurück zu 1. Mose und dann in die Pause. Ich könnte euch noch Kolosser vorlesen, ich könnte euch noch Hebräer vorlesen, all diese Stellen, die uns, ich fasse das so zusammen, die uns sagen, dass Gott durch seinen Sohn die Welt geschaffen hat. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Wenn es heißt, in 1. Mose, und im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann haben wir eine Aussage, die wir im Kontext der ganzen Bibel lesen und verstehen. Ah, Gott, der die Welt geschaffen hat, wie hat das gemacht? Er hat alles seinem Sohn gegeben und sagt, mein Sohn, mach die Welt. Denn alles wurde durch ihn und für ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, ich bin mir sicher, ihr habt das schon gehört, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, oder? Schaut mal, wenn das heißt, und Gott sprach, jetzt wissen wir, wer hat da gesprochen? Jesus. Wenn das heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte uns. Wer ist dieses Wort, das am Anfang sprach und es wurde? Jesus. Und wenn Jesus das Licht ist, dann spricht Jesus und es werde Licht und es wurde Licht. Nicht Jesus sagt, ich werde, es werde ich. Nein, das Licht spricht, es werde Licht. Und dieses Licht schaffte aus, mit welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Dass die Finsternis vertreiben sollte. So beginnt die Bibel. Sie beginnt mit dem ersten Akt Jesu. Gott schuf die Welt durch seinen Sohn, für seinen Sohn. Und er begann damit, indem er das erste Wort sprach und es wurde. Das ist so gewaltig, oder? Schaut mal, Gott spricht und es wird. Wie viele Worte Gottes kennen wir? Ich kenne so viele. Hat alles gesprochen, oder? Versteht ihr? Glaubt ihr, dass was er sagt, es wird? Glaubt ihr das, was ihr dann lest, dass das passiert?
Ja.
Versteht ihr, was ich meine? Wenn er spricht, es wird. Wenn ich die Bibel lese und es mir das verheißt, zum Beispiel, dass in seinem Sohn ich gerettet werde, wenn ich an seinen Namen glaube, warum zweifle ich daran, wenn das Wort, was er spricht, immer wird? Allein das ist doch die Tat. Wenn ich sage, ich bin bibeltreu, ich glaube der Bibel, und er sagt, ich verliere niemanden. Ja, aber. What? Glaubst du oder glaubst du nicht ihm? Lügt Jesus. Deswegen sagt Johannes, das ist das Zeugnis Gottes, das Gott gesprochen hat, dass er niemanden verliere. Dass wer an den Sohn Gottes glaube, ewiges Leben hat. Nicht haben wird, hat. Und wer das nicht glaubt, macht Gott zum Lügner. Warum? Weil Gott sagt und was Gott sagt, ist wahr und es passiert. Wenn ich aber sage, ich zweifle daran, ob das so ist, dann weißt du, dass du sagst, Gott lügt. Ist es uns bewusst? Wenn wir dem Wort nicht glauben, wir Gott als Lügner darstellen. Aber Gott beweist sich darin, das ist erstaunlich. Er sagt nicht, ihr müsst glauben, dass es mich gibt. Er sagt, ich zeige euch, dass es mich gibt. Und er spricht ein Wort. Und Finsternis wird vertrieben und Licht entsteht. Gleich Pause, okay? Sorry, ihr müsst jetzt das nicht tun, weil ich habe ja euch gebeten, 1. Mose aufzuschlagen. Jetzt sehe ich nicht offenbar, nein, noch nicht. So gerne ich das möchte. Ich lese euch nur was vor. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So wie Gott in Christus im Anfang gesprochen hat und durch sein Wort die Finsternis vertrieben wurde und Licht kam, sodass die Schöpfung begann, so beginnt es mit der neuen Schöpfung. Der gleiche Gott spricht durch seinen Sohn. Und es leuchtet in einer neuen Schöpfung und kommt Licht rein. Aber wisst ihr, wo diese neue Schöpfung ist? In unserem Herzen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wisst ihr, warum dieses Reich nicht von dieser Welt ist? Wisst ihr, wo das Reich aufgerichtet wird? In unserem Herzen. Jedes Mal, wenn Gott spricht und in einem Herzen eines Menschen Licht aufgeht, ein Kronleuchter, ping, eine Frau sagte mir neulich, eine ganze Lichterkette ist mir aufgegangen. Wenn das aufgeht, wisst ihr, was dann passiert? Dann ist dieses Wunder, Neuschöpfung ist geworden. Und mit jedem Menschen auf dieser Welt, wo das Licht im Herzen aufgeht, wisst ihr, was dann passiert? Das Reich Gottes wächst. Das ist seit Pfingsten. Das ist die Ausbreitung des Reiches, nämlich in den Herzen. Nochmal, was ist das Reich Gottes? Der Ort, wo Gott wohnt und wo er regiert. Wo ist das Reich jetzt? Ja. Wenn Gott in uns nicht ist, kein Wunder, dass wir dann nicht im Reich sind, oder? Das ist es. Damit das Reich ist da, als Jesus auf diese Erde kam, sagt er was? Das Reich ist mitten. Warum? Weil er da war, oder? Wohin kommt Jesus jetzt? In unsere Herzen, oder? Nicht wir laden ihn ein, hey Jesus, komm in unser Herz. Wenn Jesus kommt und uns Wohnung nimmt, was kommt dann in unser Herz? Sein Licht und sein Reich, seine Herrschaft, seine Gegenwart. Das breitet sich aus. Und wisst ihr, was dann aufhört, wenn alles kommt? Ich habe es euch gezeigt. Das alles Irdische wird weggetan. Was bleibt da noch? Dieses Reich. Das ist die neue Schöpfung. Oh, wer kann das denken? Wer hat das im Detail? Das ist zu herrlich. Das ist zu herrlich. So beginnt, ich will euch nur ein Gespür, das ist angekratzt. Ich will nur, so beginnt die Bibel und wir reden, wir sind mitten im Evangelium. Uns wird der vorgestellt, der das Licht der Welt ist. Da gibt es die Sonne, Mond und Sterne noch gar nicht. Aber wir müssen verstehen, er spricht und das Problem ist nämlich Finsternis. Wann hat der Sündenfall stattgefunden? Im Himmel. Der Sündenfall ist nicht 1. Mose 3. Das ist der zweite Fall. Denn die Finsternis war da, bevor die Erde geschaffen wurde. Oder? Wer hat die Finsternis geschaffen? Wie ist sie geschaffen worden? Gott hat sie nicht gemacht. Das ist der Sündenfall im Himmel. Als der Satan fiel, einer der höchsten, herrlichsten Cheruben, die für die Herrlichkeit Gottes verantwortlich waren, das, für die Anbetung. Als er gesagt hat, warum Gott anbeten, wenn ich nicht, ich, überleg mal, was für ein Lügner ist. Er hat dazu gebracht, im Himmel ein Drittel der Engel dazu zu bringen, ihn anzubeten und nicht Gott. Überlegt mal, im Himmel. Versteht ihr, wie raffiniert das und wie wollen wir mit ihm streiten? Der Fall, Finsternis. Der Plan mit dir und mit mir ist so weit weg, da hat Gott schon gesagt, als Licht Finsternis vertreiben. Gib dem Sohn den Auftrag, das zu tun. Da beginnt es schon vor Grundlegung der Welt an. Wir müssen weit zurückgehen, um das verstehen, was Gott mit dir und mit mir und mit dieser Welt vorhat. Es ist viel zu kurz, wenn man denkt, ich bin das Mittel, es dreht sich alles um mich. Alles dreht sich um mich. Von wegen. Nach der Pause mehr. Halbe Stunde, atmet durch. Wir machen dann weiter. Thank you.